Hallo und herzlich willkommen hier zur Nachbesprechung. Schmeckt's? Und ich mach mal das Fenster zu. Ja, schmeckt's ist unser Titel der heutigen Sendung. Schmeckt's jetzt? Und zwar nach dem Titel des Klimaherbsts. Schmeckt's? Ernährung und Klima. Aber dazu gleich mehr. Erst erkläre ich das Konzept unserer heutigen Sendung. Und zwar ist diese Sendung Teil der Bürgerstiftung München für ihr Angebot für Themen aus dem Internet ins Radio holen. Gut, der Klimaherbst hatte Glück, er hat nicht ganz so viel im Internet stattgefunden, wie zu befürchten war. Aber trotzdem können wir diese Nachbesprechung, können wir jetzt viel mehr Leute mit reinnehmen und einladen, mitzudiskutieren, was sie erlebt haben auf dem Klimaherbst oder warum sie vielleicht nicht gekommen sind. Es kann ja auch sein, dass das ein Thema ist. Sie können auf jeden Fall anrufen, mitdiskutieren unter der Nummer 089-489-2305. Und keine Sorge, die Nummer hören Sie heute noch ein paar Mal. Aber jetzt hören wir erstmal Maria Weise. Und ich bitte dich doch, dass du dich kurz vorstellst.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Maria Weise und ich bin Projektleitung der Veranstaltungsreihe Münchner Klimaherbst.
Was bedeutet das, Projektleitung?
Projektleitung bedeutet, dass ich eigentlich die Veranstaltungsreihe jedes Jahr begleite, von der Konzeption über die Programmerstellung und Öffentlichkeitsarbeit bis dann auch in dem Zeitraum, wo die Veranstaltungen stattfinden und wir eigene Veranstaltungen umsetzen, aber eben auch dafür sorgen, dass die Veranstaltungen unseres Netzwerkes, eben unserer Partnerin, bekannt gemacht werden und dann auch vor Ort bin und immer ansprechbar und da unterstütze. Und dann folgt die Auswertung. Das machen wir jetzt gerade, heute ja auch, eine Form der Auswertung. Und genau, und dann eigentlich gegen Ende des Jahres planen wir dann schon den nächsten Klimaherbst. Also das gehört zu meinen Aufgaben mal so ganz grob, aber ja.
Dann sind wir ja mittendrin eigentlich in wahrscheinlich dieser kurzen Bereich, wo mal wirklich kein Stress ist, oder? Wäre das jetzt nicht die Zeit, wo du wirklich dich zurücklehnen kannst, sagen kannst, es ist vorbei?
Ja, also ganz zurücklehnen nicht, denn jetzt sozusagen müssen wir schauen, was lief denn irgendwie gut, wie kam die Veranstaltung an, was haben die Teilnehmenden mitgenommen, wie war es denn für die Veranstalterinnen, um dann auch das anzupassen fürs nächste Jahr und Dinge vielleicht anders mal zu probieren. Genau, und ganz zurücklehnen ist es nicht, aber tatsächlich hat es auch etwas von Innehalten so und sich die Zeit zu nehmen, zurückzuschauen, das tut auch sehr gut und auch nicht mehr ganz so viel unterwegs zu sein, auch wenn ich das sehr genossen habe, dieses Jahr endlich wieder auf Veranstaltungen in Präsenz zu sein, weil das war 2020 wirklich die Ausnahme und wir hatten dann dieses Jahr dann doch, wie du gerade angesprochen hast, schon wieder den Großteil der Veranstaltungen in Präsenz, also wir hatten ja über 100 Veranstaltungen, ich glaube über 70 davon waren analog, also schon der Großteil.
Und was würdest du sagen, woran erinnerst du dich am meisten zurück? Also wenn du so am Abend auf dem Sofa sitzt und dich zurückerinnerst, nach gutem Essen verdaut, was war die Veranstaltung, die dir dann in Erinnerung kommt?
Das ist schwer zu sagen, weil es waren viele. Also unsere Auftaktveranstaltung, so die offizielle Eröffnung des Münchner Klimaherbstes, die war schon was ganz Besonderes, weil wir das anders als sonst als Dinner konzipiert hatten, liegt ja auch nahe bei dem Thema Ernährung. Und zwar war das eine spekulative Dinner-Performance, ein Format, was die Designagentur Undesign Unit konzipiert hatte, was auch schon 2017 in den Kammerspielen stattgefunden hat in ähnlicher Form. Und ich durfte das kennenlernen und fand das so gut und dachte, es wäre was für unseren Auftakt. Und die Idee dahinter war, dass die Teilnehmenden sich sozusagen versetzt gesehen haben ins Jahr 2050 in München und die Frage war, wie werden wir uns da ernähren, wenn dann auch der Klimawandel schon eingetreten ist, wenn es vielleicht mehr Extremwetterereignisse in Bayern gibt, wenn es eine größere Trockenheit gibt, wenn auch die Meeresspiegel schon angestiegen sind. Und genau, das wurde dann eben auch versucht, in ein Menü zu übersetzen, was das sein könnte, wie wir uns dann ernähren. Also um nur so ein Beispiel zu nennen, gab es dann eben in einem Gang, wo es um Extremwetterereignisse ging und Trockenheit, da gab es ein Kimchi aus der Rinde von Wassermelonen.
Was ist ein Kimchi?
Ein Kimchi ist ein koreanisches Nationalgericht, wo traditionell eben Kohl und Gemüse fermentiert werden, was dann zu Reis gegessen wird. Aber das lässt sich, also so ein Fermentationsprozess lässt sich ja mit allem möglich machen, eben auch mit der Rinde von Wassermelon. Und das wurde angereicht mit Quinoa, weil Quinoa ist ein besonders hitzeresistentes Getreide, was vielleicht eine Option sein könnte für München, beziehungsweise natürlich eher für das Münchner Umland. In München wird ja selbst nicht so viel angebaut. Ein bisschen schon, aber eben nicht genug, um die Münchner Bevölkerung zu ernähren. Genau, und dann konnte man dann wirklich mal diese Zukunft erschmecken und darüber in den Austausch kommen, auch mit den Anwesenden. Und im Anschluss hatten wir auch eine Podiumsdiskussion mit der Klimaschutzreferentin der Stadt München, der Christine Kugler, einem Ernährungsmediziner, Peter von Philipsborn, und einem Bauern vom Tegernsee, dem Markus Bogner, genau über diese Themen. Und die das natürlich auch irgendwie versucht haben, dann nochmal aus ihrer Perspektive zu beleuchten, ob dieses Menü der Zukunft, was es da gab, ob das realistisch ist, was sich denn ändern müsste in unserem Landwirtschafts- und Ernährungssystem, damit wir eben zum einen die Folgen des Klimawandels vielleicht abbremsen und aber auch mit den Folgen, die kommen werden, umgehen können.
Das ist ja allein schon eigentlich wieder ein Vorteil. Begeistert von dem, wie du eingearbeitet bist, aber jetzt wollen wir es mal wieder zurückbrechen für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht jetzt fragen, wie Klimaherbst, habe ich nie was von gehört. Ah, ja. Das soll es ja auch geben.
Ja, leider.
Das, wegen der Klimaherbst München, den gibt es jetzt schon seit im 15. Auflage war das jetzt.
Genau, den gibt es seit 2007 und das war jetzt der 15. Wir hatten auch überlegt, ob wir Jubiläum feiern, aber 15 ist dann doch nicht so die runde Zahl. Genau, das heißt schon eine ziemlich lange Zeit. Und ursprünglich wurde diese Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen von verschiedenen Münchner Bildungsorganisationen, Institutionen und auch Umweltorganisationen, wie zum Beispiel der Münchner Volkshochschule, Green City e.V., die gesagt haben, wir brauchen eigentlich im Jahr mal so einen Fokus bei Veranstaltungen nur auf das Klimathema. Und die haben sich dann halt eben diese Veranstaltungsreihe ausgedacht. Die wurde 2007 das erste Mal ins Leben gerufen, zu jährlich unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Und das hatte dann, mit den Jahren ist das immer weiter gewachsen. Also zum einen das Netzwerk von Organisationen, die dazu beigetragen haben, zu dieser Veranstaltungsreihe, als auch, dass es immer mehr Interessenten und Interessentinnen gab, die gerne zu diesen Veranstaltungen kommen wollten. Und irgendwann war dann auch die Idee, wir müssen das jetzt verstetigen. Und dann wurde 2015 der Netzwerk Klimaherbst e.V. gegründet, also ein Verein, der das jetzt seit 2015 als Träger eben jährlich durchführt und bei dem ich jetzt als Projektleitung angestellt bin. Und genau, der Münchner Klimaherbst ist sozusagen Herzens- und Gründungsprojekt des Vereins auch und eines der wichtigsten. Aber daneben sind unsere Aktivitäten auch schon weiter gediehen. Ich habe eine Kollegin, die ist Klimaschutzreferentin, Helena Geisler, und die ist zum Beispiel Sprecherin bei der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit. Also wir sind auch in verschiedenen Bündnissen vertreten und versuchen auch da in der Kommunalpolitik uns stark zu machen für Klimaschutz.
Also seid ihr, der Netzwerkcharakter ist erhalten geblieben, wie jetzt auch im Namen des EVs?
Genau, also den versuchen wir sogar noch mehr zu stärken, weil wir glauben, also wir haben ja so als Motto einen Satz von Christoph Bahls, dem Vorstand von German Watch, der hat gesagt, Kooperation ist die einzig konstruktive Antwort auf den Klimawandel. Und das ist tatsächlich unser Motto, weil wir glauben, dass eben nur mit Kooperation wir Menschen dem was entgegenstellen können und dass es das braucht, um da vielleicht einen Wandel hinzukriegen, damit die Folgen nicht ganz so schlimm sind. Und das brauchen wir halt auch auf globaler Ebene, sehen wir ja jetzt auch. Also es geht eigentlich nichts, ohne dass die Staaten oder die wichtigen Akteurinnen miteinander kooperieren und sprechen und hoffentlich auch gemeinsam einen Schritt in eine Richtung gehen.
Jetzt habt ihr euch aber dieses Jahr für ein Thema entschieden, das auf den ersten Blick gar nicht mal so kooperativ ist, sondern so ein individualistisches Ding. Wie ernähre ich mich? Mhm. Was für Lebensmittelunverträglichkeiten hätte man jetzt vor 5 Jahren, hätte man gesagt, oh, Glutenunverträglichkeit oder sonst irgendwas, und jeder hätte sich darauf eingelassen, dass es verschiedenste neue Lebensmitteltrends gibt. Aber das war nicht euer Thema.
Nee,
Es ging auch gar nicht um die Individualisierung des Essens oder was jeder Einzelne machen kann, soweit ich das weiß.
Naja, es gab schon auch Veranstaltungen, die das Individuum angesprochen haben, weil man muss ja sagen, Ernährung, das fanden wir das Coole daran, ist schon etwas, wo jeder andocken kann oder fast jeder. Also ich meine, gut, es gibt auch die Menschen, denen das nicht so wichtig ist, die sich dann irgendwie eine Tiefkühlpizza machen. Aber eigentlich gutes Essen, also ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne nicht viele Menschen, die das nicht interessiert. So. Und es ist ja auch was Existenzielles, was wir müssten alle essen. So, und dann dachten wir schon, super Thema, da können wir irgendwie vielleicht auch ein paar Leute interessieren für das Thema Klima und Nachhaltigkeit, die sonst nicht so kommen, eben über die Essensthematik. Aber darüber hinaus hast du schon recht, also es ist etwas, was sich nicht auf der individuellen Ebene entscheidet. Man kann zwar viel auf der individuellen Ebene machen und wir haben auch viele Veranstaltungen gehabt, die das gezeigt haben. Also natürlich gibt es gute Möglichkeiten, sich klimafreundlich zu ernähren, ob das jetzt eine hauptsächlich pflanzliche Ernährung ist oder man entdeckt Haltbarmachung für sich, um eben was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Oder weiß ich nicht, wenn man einen Kleingarten hat, kann man auch über Selbstversorgung nachdenken. Genau, aber es gibt eben auch auf kommunaler und auf nationaler und globaler Ebene ganz, ganz viel zu tun. Bei Ernährung, je nach Berechnungsweise, macht zwischen 15-30% des Treibhausgasausstoßes aus. Und das heißt, es ist ein total großer Anteil. Und das heißt aber auch, es gibt viele Hebel. Und das sieht man zum Beispiel, also nur jetzt mal so, um das ein bisschen runterzubrechen, weil viele Leute das, glaube ich, denen das zu abstrakt ist, Beispiel Butter, ja. Da gibt es so viele Schritte von der Herstellung, also vom eigentlich bis das bei uns auf dem Tisch liegt, wo Treibhausgas ausgestoßen wird. Also so eine Kuh steht auf der Weide. Ja, es braucht erstmal eine Kuh, die braucht Futter. Das Futter kann entweder eben kann die Weide sein oder sie steht aber im Stall und kriegt Kraftfutter. Das könnte Soja sein, der in Brasilien angebaut wird. Ja, da ist die Frage, wie wird der angebaut? Wird dafür Regenwald abgeholzt? Wie kommt dann dieser Soja zu uns? Also da hat man wieder Transportwege. Dann ist es so, dass eine Kuh an sich natürlich schon irgendwie auch beiträgt, weil sie stößt Methan aus, was ein sehr, sehr potentes Treibhausgas ist. Und genau, und damit hört es ja nicht auf. Dann wird sie gemolken, dieses Melken, da braucht es Maschinen, die brauchen Strom. Woher kommt der Strom für die Maschinen? Dann muss die Milch verarbeitet werden. Auch da sind wieder Maschinen und Strom im Spiel. Wenn die Butter dann endlich hergestellt ist, muss sie gekühlt werden. Auch da ist wieder Strom im Spiel. Dann muss aber auch die Butter in den Supermarkt transportiert werden. Und wir müssen zum Supermarkt. Also wie gelangt die Butter dahin und auf welchem Weg wir eben mit dem Auto oder vielleicht dann doch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und genau, essen wir dann auch die ganze Butter zu Hause? Oder landet sie dann vielleicht doch zum Teil im Müll, womit dann natürlich all die Schritte vorher, wo Treibhausgas ausgestoßen wurde, wie umsonst wären. Also genau, und das sind unglaublich viele Momente, wo man handeln kann und wir stehen nur ganz am Ende. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Aber dazwischen zum Beispiel schon, also wenn wir jetzt beim Thema Milch sind, gibt es halt einfach Subventionen der EU, sehr, sehr hohe Subventionen, mit denen die Milchhersteller, Herstellerinnen gefördert werden, sodass in Europa eigentlich viel zu viel Milch produziert wird, so viel brauchen wir gar nicht. Das hat Folgen wie, dass halt durch diese Förderung natürlich der Anreiz da war, möglichst viele Kühe zu halten und viel Milch zu produzieren. Also dann hat man Massentierhaltung und es werden mit unseren Milchprodukten der EU andere Märkte überschwemmt und es wird viel Antibiotika auf den Massentierhaltung hängen. Also es hat so einen wahnsinnigen Rattenschwanz, ja. Und das kann man aber in einer Veranstaltung nicht alles runterbrechen. Deswegen ist es gut, dass es Veranstaltungen gibt, die individuelle Ebene ansprechen, dass es Veranstaltungen gibt, die vielleicht über die EU-Politik sprechen, dass es Veranstaltungen gibt, die darüber sprechen, was die Stadt München tun kann. So, und das versuchen wir eigentlich dann auch so, das Programm so zusammenzustellen, dass es für viele Leute viele interessante Angebote gibt.
Auf jeden Fall hast du es sehr, sehr gut runtergebrochen jetzt in kurzer Zeit. Wir geben mal ein bisschen Zeit zum Verdauen, aber davor gebe ich noch mal kurz die Nummer durch, weil Sie können mitdiskutieren, wenn Sie dabei waren. Und zwar ist das die 089 489 2305. ich wiederhole, 089 489 2305. Und jetzt hast du uns ein bisschen Musik mitgebracht. Was wünschst du dir denn als erstes?
Ich darf mir was wünschen. Ja. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Ah, als erstes würde ich mir wünschen von der Gruppe La Femme, also französisch die Frau, Où va le monde? Weil, wohin geht die Welt? Das ist die Frage.
Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons c'est cruel?
Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte. Karl von Ossietzky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+, und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Schmeckt's jetzt besser, fragen wir in dieser Sendung, die AnruferInnen-Sendung bei uns, die große Nachbesprechung des Klimaherbsts in München dieses Jahr, eine Woche knapp nachdem der Klimaherbst Youth zumindest zu Ende gegangen ist. Mit mir im Studio ist Maria Weiß und ich frage Sie, mein Name ist Fabian Eckstedt, gleich weiter aus, aber gebe Ihnen auch die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einzuschalten und auch eigene Fragen und Themen loszuwerden, die Sie entweder auf dem Klimaherbst erfahren haben oder die Ihnen so ganz persönlich zu Klima und Ernährung einfallen. Und unsere Nummer ist die 089 für München 489 2305. Ich wiederhole, 089 489 2305. Eine ganz einfache Münchner 205, ja. Wir haben, es wird aus der Technik herausgedeutet. Mal schauen, vielleicht kommt eine Information.
489 2305.
Ah ja. Ja, ich habe die ganze Zeit die falsche Nummer rausgegeben. Da schauen. Das,
daran kein Wunder, wird's dass liegen. Niemand anruft.
Niemand hat angerufen, alle in der hängen geblieben. Und zwar ist es eigentlich richtig, die 089 489 2305. Da habe ich die 5 vergessen, also wiederhole ich nochmal zur allgemeinen Verwirrung. Die 089 4895 2305. Und bitte Sie anzurufen, damit Sie, Maria Weise, mit mir zusammen Fragen stellen können. Und zwar geht es jetzt um das Thema Ernährung. Und vielleicht kannst du nochmal ganz prägnant zusammenfassen, das Titel eures Klimaherbstes in diesem Jahr und wie es dazu kam, dass ihr diesen Titel gewählt habt.
Ja, also der Titel war Schmeckt's? Klima geht durch den Magen. Wieso haben wir den Titel gewählt? Wir haben eine Ansprache gesucht eigentlich, die Leute neugierig macht und die so ein bisschen spielt mit diesen, dass es halt auch im Alltag so viel um Ernährung gibt und sind auf Anhieb wahnsinnig viele Sprichwörter eingefallen, ja. Oder so Floskeln, eben schmeckt es, so eine Floskel oder hat es geschmeckt, ja, schmeckt es jetzt, die man nach dem Essen sagt. Und jeder kennt den Spruch, Liebe geht durch den Magen. Und wir dachten, Liebe ist ja auch so was Existenzielles, aber halt Klima und Ernährung auch. Und wir wollten das zusammenbringen und einfach für Aufmerksamkeit sorgen. Das war eigentlich der Grund, abgesehen natürlich, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass Ernährung wahnsinnig wichtig eben ist, wenn man über den Klimawandel spricht und auch über die Möglichkeiten, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten.
Ich muss ja auch sagen, als ich den Titel gelesen habe, habe ich mir gedacht, ui, wenn, da könnte man natürlich wunderbar so ein Bild von so einer Geflügelfarm dazu packen oder sonst irgendwas, weil dieses Schmeckt's ist ja eigentlich auch was man häufiger hört. Schmeckt's dir noch das Essen, wenn du siehst, wie es produziert wird?
Ja.
Aber das war gar nicht so der Fokus. Euer Fokus lag auf dem Klimaaspekt. Ja. Und nicht dieses, ob es wirklich schmeckt.
Naja, also ich meine, was du gedacht hast, finde ich auch gut. Insofern alles, finde ich, was bei den Leuten vielleicht so was lostritt, was könnte damit gemein sein, wie ist da der Zusammenhang und so Bilder hervorruft und einfach die Leute stutzig macht, ist gut. Ich will da gar nicht vorgeben, was sie denken sollen.
Ja, wobei ich hab mir so eine kleine Gliederung erlaubt anhand der Sachen, Veranstaltungen, die gelaufen sind in diesem Klimaherbst und habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht. Ich würde die jetzt nacheinander mal durchgehen, aber vielleicht zum Überblick erstmal. Ihr esst produziert falsch, eine Art der Konsumentinnenberatung, ein Ausblick und Utopien und auch Politisches. Das hattet ihr alles drin. Mhm. Wollen wir mal anfangen mit ihr esst produziert falsch. Da habe ich mir so eine Anti-Aktion ausgesucht, die gar nicht richtig funktioniert hat, die Hähnelsäure.
Ja, genau, ihr esst falsch. Ich würde erstmal gern darauf eingehen, weil das tatsächlich auch was ist, worüber ich viel nachgedacht habe bei der Vorbereitung und auch im Klimaherbstzeitraum, weil ich es echt schwierig finde, da den Schuh den Konsumentinnen zuzuschieben. Also ich finde schon, dass trotzdem die Hauptsache, da etwas zu ändern, bei den Menschen liegt, also bei den politischen Entscheiderinnen, die Hebel haben, aber auch natürlich schon irgendwie bei den Produzenten. Ja, wobei Politik wahrscheinlich den größten und wichtigsten Hebel hat, da was zu ändern, dass es für die einzelne Person einfach ist, klimafreundlich und nachhaltig zu handeln und sich eben auch zu ernähren. Ja, genau. Und aber jetzt mal zu dieser Hähnelsauerei. Ja, das war eigentlich eine total spannende Aktion, die geplant war von der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit. Die wollten darauf aufmerksam machen, dass ja das Oktoberfest ja eine nicht so nachhaltige Veranstaltung ist. Gut, das ist allen bekannt, aber die wollten da schon in die Tiefe gehen, eben am Beispiel dessen, wie viel Brathähnel da so verzehrt werden. Also sind, ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf die Sendung auch nochmal nachgeschaut, das sind, glaube ich, schon 500.000 Hähnel, die da zuletzt, als es stattgefunden hat, in den Bäuchen gelandet sind. Und die Frage ist natürlich, woher kommen diese Hähnel, wie haben die gelebt? Und und sie hatten den Arbeitstitel Hähnelsauerei – The Dark Side of the Wiesen und es sollte eine Kunstaktion werden. Also das Kunstwerk gibt es auch schon. Und das wurde dann aber leider so ein bisschen aus verwaltungstechnischen Gründen verhindert. Ja, was sehr, sehr schade ist. Aber ich kann ankündigen, es wird stattfinden nächstes Frühjahr. Also ich habe da neulich noch mit den Veranstalterinnen gesprochen und die haben daran festgehalten. Und nächstes Frühjahr soll es das dann geben, ein großes Kunstwerk. Ich kann noch nichts dazu sagen, weil ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass es jetzt gelagert ist in der Garage. Und das Kunstwerk wird dann eben an einem Ort in München zu sehen sein und auch dann sich durch München bewegen. Und es soll einen politischen Frühschoppen geben, wo die Menschen, die da in der Stadtpolitik was zu sagen haben in Sachen Oktoberfest, eingeladen sind, doch darüber zu sprechen, wie die Wiesen nachhaltiger werden könnte. Weil man muss sagen, es ist ja im Prinzip eine städtische Veranstaltung. Das heißt, das ist ein großer Hebel, wo die Stadt sagen könnte, wir tun was dafür, dass in München die Ernährungssituation nachhaltiger wird. Wenn wir von der Größenordnung sprechen, ist das sogar ein gewaltiger Hebel, ja. Und ob das jetzt sein könnte, dass, weiß ich nicht, es ein Zelt gibt mit klimafreundlicher Ernährung oder auf den Speisekarten vielleicht der Fußabdruck der Gerichte dann neben den Preisen noch steht und man sich dann überlegt, die Schweinshaxen, die hat ja nicht nur einen hohen Preis, sondern auch irgendwie ein hohes CO2-Budget, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Karspatzen oder keine Ahnung, was es dann da so gibt, dann nehme ich doch vielleicht lieber das oder es werden auch dann vielleicht einfach mehr Angebote, vegetarische oder vegane Angebote geschaffen. Also das ist alles vorstellbar und das hat die Stadt ja in der Hand und deswegen ist es spannend, was dann bei diesem politischen Frühschoppen der Hähnelsauerei besprochen wird.
Ich war ja erstmal etwas verwirrt darüber, dass es nicht stattgefunden hat, weil sonst der Klimaherbst hat ja, glaube ich, eine ganz gute Stellung auch in der Stadt, oder in der Stadtpolitik und auch bei der Verwaltung, nehme ich an. Ihr rennt da wahrscheinlich häufiger offene Türen ein und kooperiert da gut und dass dann mal was nicht stattfindet, was sich dann auch noch mit Dark Side of the Reason nennt. Ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt, würde ich mal sagen.
Ja, also ich will das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Aber wie gesagt, es wird es geben, nur halt leider nicht im Klimaherbstzeitraum. Aber es ist auch schön, jetzt darauf hinweisen zu können für nächstes Frühjahr.
Genau, da kann man sich dann drauf freuen. Gab es denn noch mehr so, ich habe noch mehr rausgenommen, den Spaziergang zum Abgewöhnen für Fleischesser. Das klang sehr interessant, hast du da mal mitgemacht?
Ich konnte dieses Jahr leider nicht teilnehmen, wobei das hat schon mal in der Vergangenheit stattgefunden. Ich glaube sogar schon 2012, der Hege Wiedebusch, der das macht, der bietet das schon länger an. Und es sind im Prinzip Spaziergänge tatsächlich durchs Schlachthofviertel. Und was das Interessante dabei ist, wo ich glaube, jeder sich bei der Nase fassen kann, ist tatsächlich, dass man natürlich, wenn man jetzt so einen Schnitzel auf dem Teller hat, eben sich keine Gedanken darüber macht, was der Weg dieses Schnitzels vorher war und was daran gekoppelt ist. Und wir haben ja in München Schlachthof und das vielleicht dann auch mal für sich so präsent zu haben, was das bedeutet, ist nicht schlecht. Erfordert, glaube ich, aber auch schon irgendwie den Willen bei denen, die da mitgehen. Genau, aber es gab immer wieder Besucherinnen, also waren dann doch einige Interessierte dabei bei dem Spaziergang. Ich glaube aber, bestimmt ist es gefühlt auch nochmal interessant, weil man viele Hintergrundinformationen bekommt, die man so nicht hat. Also zu dem Schlachthof eben in München und überhaupt zum Fleischkonsum. Aber man kann ja auch mal so lang spazieren. Also ich fahre da manchmal auf meinen Arbeitswegen vorbei und finde das schon auch so sehr speziell mitten in der Stadt. Und manchmal zum Beispiel eben die Kühe muhen zu hören und zu wissen, was dann passiert.
Allerdings gab es bei euch auch eine Veranstaltung, die gesagt hat, ganz auf Rinder soll man nicht verzichten.
Mhm. Ja, genau. Naja, weil ich glaube, es ist schwierig, da die Antwort zu finden. Also wir leben in einer komplexen Welt und wir wollen jetzt auch nicht so tun, als gäbe es auf alles einfache Antworten. Also es gibt schon ein paar Gewissheiten, wie prinzipiell ist pflanzliche Ernährung schon einfach klimafreundlicher. Aber es gibt eben auch schon gute Argumente dafür, dass die Rinderhaltung nicht abgeschafft wird und es keine Rinder mehr gibt, abgesehen davon, dass halt Menschen wie ich die Kühe total toll finden, das jetzt auch schade finden, wenn die Folge aus, alle ernähren sich vegan, also wenn dem so wäre, ist, es gibt keine Kühe mehr, ist ja irgendwie auch schade, das sind doch schöne Tiere. Diese Veranstaltung, warum es der Erde und uns Menschen gut tut, Rinder zu halten, so hieß die ungefähr, die hat das eben auch beleuchtet, weil es gibt schon Flächen, die nicht gut für die Landwirtschaft sich eignen, weil es zum Beispiel eine Hanglage ist, wie eben in den Alpen, aber eben für Tierhaltung, wie Kuhhaltung und dann bietet sich das an, plus die Kühe pflegen ja auch diese Alpen, also es ist eine Kulturlandschaft und der Zustand, in dem die sind, indem wir sie sehen, wenn wir jetzt von München da in die Berge fahren und da wandern gehen, verdanken wir den Kühen. Ist halt so. Da gibt es dann noch weiterführende Aspekte, die ich jetzt hier nicht ausführen will. Also es ist nicht schwarz und nicht weiß. Ich glaube, dass es vielleicht auch darum geht, wie eben Fleisch hergestellt wird, wie die Tiere gehalten haben und in welchen Mengen wir es verzehren. Und es ist auch gut, dass es Veranstaltungen gibt, die da auch so ein auch das abbilden und einfach, wie ich sagte, so eine Vielfalt, ne? Und sich es auch nicht so einfach machen und sagen, es ist halt nur das, sondern versuchen auch das Thema tatsächlich in seiner Komplexität mal zu durchdringen.
Gab es denn irgendwas, wo man wirklich sagen konnte, da trifft der Punkt zu, ihr esst falsch? Fällt dir da was ein? Oder fällt unseren Hörerinnen und Hörern was ein?
Ja,
die
genau.
089-489-52.
Die können mich ja jetzt auch vielleicht eines Besseren belehren.
Ja, vielleicht wissen die es. Also nochmal die Nummer 089-489-52-305. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und gehen jetzt nochmal ganz kurz in die Musik, würde ich sagen. Du hast noch ein bisschen was vorbereitet.
Sehr schön.
Und ein bisschen lüften können wir auch.
Genau, also ich habe ja die Liste ohne großes Konzept erstellt, habe ich dir ja schon im Vorgespräch gesagt, sondern eher so überlegt, worüber würde ich mich freuen, wenn ich es höre. Und was ich mich immer sehr freue zu hören, ist ein Klassiker von Fleetwood Mac, Dreams. Schon wieder eine Viertelstunde rum.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wieder da, und zwar bei Schmeckt's jetzt oder Schmeckt's jetzt besser? Wir sind die Nachbesprechung des Klimaherbsts, des Münchner Klimaherbsts, und fragen mit Ihnen, Maria Weise vom Netzwerk Klimaherbst, wie es denn so war, was es für Erfahrungen gab und was uns besonders in Erinnerung bleiben sollte von dem 15. Klimaherbst, der dieses Jahr stattgefunden hat. Und Sie können mitdiskutieren und mitreden unter der Nummer 089 489 52305. Ich wiederhole nochmal, 089 489 52305. Und sag nochmal, liebe Maria, gute Musikauswahl.
Ja, danke.
Es ist immer schön, wenn man im Radio gute Musik hören kann, gell? Auch wenn man im Studio steht. Wir waren gerade bei, ihr produziert, esst falsch. Jetzt haben wir das Essen so ein bisschen angesprochen mit Abgewöhnen von Fleischessen durch Schlachthofbesichtigungen und die Händelsauerei, wobei ich mir das ein bisschen schwer vorstelle, den Betrunkenen auf der Wiesn klarzumachen, dass ihre nächste Entscheidung bedeutsam ist. Da kommt man manchmal.
Das sind doch nicht nur Betrunkene, oder?
Ich glaube, die Händel, also ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann mich an einen guten Freund erinnern, der lange Zeit Veganer war und dann eines Abends zu uns nach Hause kam, Sternhagel voll von der Wiesn, und gesagt hat: Ich habe ein Händel gegessen. Und ich glaube, das passiert doch einigen Leuten dann eher.
Ja. Aber ich meine, das muss ja jetzt auch nicht das Konzept sein, aber die Stadt München kann sich ja Gedanken drüber machen.
Ich glaube auch. Also man kann das dann nicht dem Konsumenten überlassen, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, nachdem er 5 Maß drin hat. Dafür ist der Konsument nicht verantwortungsbewusst dazu in der Lage. Genau, aber ich hatte vorher noch die Frage gestellt, gab es denn was, wo eindeutig falsch produziert wird oder falsch gegessen wird? Und vielleicht gehen wir jetzt eher auf diesen Aspekt des Produzierens über. Mhm. Weil da gibt es doch, glaube ich, schon die ein oder andere Geschichte, wo ihr wirklich sagen könnt, das ist nicht ganz so geeignet.
Ja, also ziemlich viel halt leider. Also wir waren jetzt sehr bei dem Tierthema. Wir können ja mal davon weggehen und jetzt einfach zu auch Gemüseanbau gehen. So wie unsere Böden, also ich meine jetzt die Böden weltweit bewirtschaftet werden. Gerade ist es meist eben nach industriellen Maßstäben. Das heißt, die Böden werden in einer Art und Weise bewirtschaftet, dass die sehr stark und schnell ausgelaugt werden, nicht mehr so fruchtbar sind. Und dann müssen eben das, was man da anbaut, muss dann gespritzt werden, also erstmal gedüngt werden, damit das eben noch die Nährstoffe hat, weil die Böden nicht mehr so gut sind, und dann vielleicht eben auch noch gespritzt werden, um zu verhindern, dass da es Ernteausfälle gibt. Ja, und die Art und Weise, wie wir mit unseren Böden umgehen, sorgt dafür, dass die auch abgebaut werden, und das ist ein Problem, weil CO2 wird vor allen Dingen auch in den Böden gespeichert. Also CO2-Speicher sind unsere Böden und sollten es auch bleiben. Und man könnte da schon was machen, wenn man eben eine Art der Bewirtschaftung wählt, die Boden aufbaut, die eben Humus aufbaut, also Komposterde. Aber das ist halt sozusagen, dann muss man weggehen von dieser intensiven Anbaumethode und hin zu einer sogenannten extensiven. Und ja, es ist ganz interessant, weil dann oft immer das Argument vorgebracht wird, ja, aber dann haben wir alle nicht genug zu essen und so.
Würde
das
ist ein Problem.
Aber das ist die Herstellung, dass genug angebaut wird, das ist überhaupt nicht das Problem. Wenn man sich mal anschaut, dass ein Drittel der Lebensmittel, die jährlich produziert werden, im Müll landen. Ja, also schon allein, wenn man das ändern würde, würde man riesig viel CO2 einsparen. Und es ist auch einfach so, dass da gibt es Statistiken drüben, es wird genug Lebensmittel hergestellt für die Erdbevölkerung, aber sie kommt halt nicht an bei allen. Das ist das Problem. Also es ist auch hier wieder ein Verteilungsproblem. So, und das heißt, selbst wenn man jetzt anfangen würde, umzustellen, und das würde ja auch nicht von heute auf morgen gehen und gemacht werden, müssten wir jetzt keine Angst haben, dass wir nicht mehr genug zu essen haben. Genau.
Vielleicht ja eher im Gegenteil, wenn die Böden zu extensiv bewirtschaftet werden, werden sie ja irgendwann nichts mehr tragen.
Genau, also es ist tatsächlich so eine Prognose, dass wenn wir so weiter wirtschaften, dass unsere Böden nicht mehr bestellbar sind in einigen Jahrzehnten. Also Ende dieses Jahrhunderts, das hat mir mal der Daniel Überall gesagt, der Vorstand des Kartoffelkombinats. Und das hat mich ziemlich schockiert. Ich dachte, wie? Wir können dann nichts mehr auf den Böden anbauen. Was sollen wir denn dann noch essen? Und das ist halt schon eine gruselige Vorstellung. Also es hat nicht nur mit dem Klima zu tun, sondern eigentlich, wenn wir, wie du gerade sagtest, weiterhin dafür sorgen wollen, dass wir was zu essen haben, müssen wir aufhören mit der intensiven Bewirtschaftung unserer Böden.
Also da ist dann diese falsche Produktion drin. Und du hast jetzt noch einen anderen Aspekt angesprochen. Ich nehme an, der hat auch eine Rolle gespielt, diese Wegschmeißgesellschaft mit Essen. Was gab es denn da für Tipps und Tricks? Ja.
Also Lebensmittelverschwendung ist, wie ich gerade sagte, ein total wichtiges Thema, wo man individuell ganz viel machen kann, aber eben auch eigentlich auf höherer Ebene. Was wir hatten als Veranstaltung, Foodsharing München hat einige Veranstaltungen gemacht. Also Foodsharing ist ein Verein, den gibt es in ganz Deutschland, der rettet Lebensmittel von Supermärkten oder ja auch Biomärkten oder Bäckereien, die sonst weggeworfen hätten. Und verteilen die dann weiter. Das ist eine Internetplattform im Prinzip. Da kann man halt gucken, welcher dieser sogenannten Foodsaver heißen die dann oder Foodsaverin da was abgeholt hat und kann sich da anmelden. Und dann trifft man sich und holt das ab. Und ich könnte da auch, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich fahre jetzt übermorgen in den Urlaub und mein Kühlschrank ist noch voll und die Nachbarn wollen es nicht, kann ich das da auch einstellen und abholen lassen. Und die haben Veranstaltungen gemacht, wo sie zum Beispiel gezeigt haben, was kann ich denn mit so Resten überhaupt noch machen? Weil das ist ja schon eine Hürde für viele, dass sie dann Reste haben, aber keine Idee, wie sie verkochen können. Und da gab es eine Veranstaltungsreihe von Foodsharing, wo sie jeden Abend so Inspiration gegeben haben und auch im Austausch sozusagen die Leute sich gegenseitig Tipps gegeben haben. Was machst du mit den Kartoffeln, mit den Pellkartoffeln, wenn du zu viel übrig hast und so weiter. Also total cool. Und einmal gab es auch einen Retterbrunch im O-Circle. Das ist ein Kreislaufcafé im Olympiadorf. Da wurden dann auch gerettetes Essen bei einem Brunch einfach sozusagen gemeinsam von den Teilnehmenden verspeist. Oder es gab die Schnippelparty von Republic. Das ist auch ein Umweltbildungsverein hier in München. Und die kombinieren sozusagen dieses Lebensmittel retten und verarbeiten mit Musik und Konzert und Spaß. Und dann gibt es meist Bands oder DJs, die auflegen und man schneidet dann gemeinsam das gerettete Gemüse und kocht zum Beispiel einen Eintopf, den dann alle zusammen essen. Also solche Veranstaltungsformate hatten wir zum Thema Lebensmittelverschwendung, aber auch dann eher so klassische wie Vorträge der Umweltakademie zu diesem Thema. Genau, und es gibt ja auch mit der Community Kitchen in Neuperlach, wo wir auch unsere Auftaktveranstaltung hatten, einen Ort, wo das eine ganz große Rolle spielt, bei der Community Kitchen. Die möchte zum einen in Neuperlach ein Begegnungsort sein, aber die verkochen dort auch gerettete Lebensmittel und zwar im riesigen großen Maßstab, sodass sie auch in Zukunft Münchner Kitas und Kantinen damit beliefern wollen und man kann es auch im Online-Shop bestellen.
Jetzt haben wir schon ziemlich viel von Organisationen und Gruppen gehört. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr was über Ernährung machen wollt und über Klima und Ernährung, dass sich doch dann bestimmt Aldi und Co. auch anmelden und sagen, hey, wir können doch da was mitreden, wir haben doch hier neue Produkte im Angebot. Wie geht ihr denn mit solchen Anfragen um oder gab es die gar nicht?
Also die gab es jetzt dieses Jahr nicht. Ich glaube, dass Aldi das jetzt auch nicht nötig hat, weil die eh die Leute erreichen, die bei ihnen einkaufen. Genau, also
Ich meine so Greenwashing.
Ja, also ja, das, genau, das ist eine Form des Greenwashing. Was wir schon mal hatten, als wir noch das Thema Mobilität hatten, da gab es eine Veranstaltung, da war Audi dabei, um auch vorzustellen, was sie da machen. Und das ist so schon, dass wir uns im Vorfeld anschauen, was wird das eine Veranstaltung, was ist deren Rolle und wer ist denn da noch vertreten? Also, dass man darauf achtet, dass dann nicht halt allein Audi da die ganze Redezeit beansprucht, sondern dass dann vielleicht auch Leute mit auf dem Podium sind, Referenten, Referentin, die dann auch in der Lage sind, das Ganze einzuordnen und auch zu kritisieren. So, wenn es eben so eine Form von Anfrage gibt, was jetzt aber nicht so oft stattfindet, muss man sagen. Aber im Prinzip haben wir ja auch die Möglichkeit, als Träger der Veranstaltungsreihe zu sagen, wir haben diese und jene Kriterien und ihr seid ein Unternehmen, das als nicht klimafreundlich bekannt ist. Deswegen möchten wir nicht, dass ihr hier eine Veranstaltung macht. Also das ist ja auch durchaus möglich. Wir haben da auch interne Blacklist, aber die musste so noch nie zum Einsatz kommen. Wie gesagt, also gab es mal, dass eben ein Unternehmen dann in der Veranstaltung mit Teil war, aber der war nur Teil und auch nicht Veranstalter. Und dann guckt man sich's genau an. Ja.
Also ihr seid euch dieser Problematik schon seit längerer Zeit bewusst, dass es natürlich immer schön ist für Unternehmen, wenn man auf solchen Veranstaltungen mit anwesend ist. Aber genau. Dieses Jahr nicht. Stattdessen Händelsauerei oder andere Geschichten, die so ein bisschen kritischer
mit der Sache sind. Ja, und wir wollen ja auch eigentlich eher sozusagen die kleinen Initiativen und Organisationen und Projekte bekannter machen. Also es geht ja auch darum, denen eine Plattform zu bieten, damit auch mehr die kennenlernen. Und das ist schon auch ein schöner Erfolg, den wir immer wieder haben oder die Rückmeldung kriegen. Also wir haben auch sogar ein Veranstaltungsformat, das heißt 8x8 Minuten, ein Slam der guten Ideen. Das ist ein Veranstaltungsformat, was die Münchner Volkshochschule durchführt. Und da sind dann immer Initiativen, Organisationen eingeladen, die in 8 Minuten eben vorstellen, was sie zu unserem Themenschwerpunkt machen. Und danach kann man die dann auch kennenlernen und befragen. Und dann gibt es ganz oft die Rückmeldung, ach super, ich will mich ja schon lange engagieren in dem Bereich und toll, so viel Verschiedenes kennenzulernen und jetzt weiß ich, dass ich das machen will und bei der Organisation andocken und andere sind einfach nur überhaupt erstaunt und irgendwie so positiv motiviert, dass da eigentlich schon so viel in München geht. Und das ist ja auch eine Idee, für die das Netzwerk Klimaherbst und auch die Veranstaltungsreihe Münchner Klimaherbst steht, eher denen dann die Plattform zu bieten und nicht Aldi und Co., die es eh nicht brauchen.
Wir nähern uns dem Ende unserer ersten Stunde und ich würde sagen, zum Durchschnaufen hören wir gleich am Ende nochmal Musik, weisen darauf hin, jetzt gleich um 6 Uhr geht es weiter bei uns und dann werden wir mit einem kleinen Nachrichtenblock unterbrochen werden. Sie können natürlich in der Zwischenzeit dann auch schon anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja Zeit für Sie und wollen auch Ihre Fragen reinbekommen. Die Nummer ist die 489-52-305. Oder mit der Münchner Vorwahl 089-489-52-305. Und nach der Pause jetzt werden wir dann noch ein bisschen mehr eingehen und vielleicht über die Konsumentinnenberatung sprechen. Und noch ein paar andere Punkte haben wir noch für Sie im Programm. Also bleiben Sie dran. Und jetzt bitte ich die Maria, was ist dein Musiktipp für das Ende der ersten Stunde?
Mein Musiktipp heißt Your Song. Das kennen viele. Das ist eigentlich ein Lied von Elton John. Aber ich finde die Version von Billy Paul wirklich den absoluten Hammer. Deswegen habe ich das auf die Playlist gesetzt.
Top. Schmeckt's jetzt besser, ist unsere Frage nach dem Klimaherbst hier in einer Sondersendung. Ausnahmsweise auf dem Platz des LoRa-Magazins. Wir sprechen weiterhin mit Maria Weise und für Sie, liebe Hörerinnen, gibt es natürlich einen kleinen Nachrichtenblock. Jetzt dann gleich in 5 Minuten werden wir mal kurz unsere Nachbesprechung unterbrechen und einen Nachrichtenblock hören. Aber davor wollen wir nochmal Sie daran erinnern, dass Sie gerne anrufen können und mitdiskutieren. Die Nummer dazu ist die 089 489 52305. Ich wiederhole, 089 489 52305. Und Maria Weise erklärt uns vielleicht nochmal ganz kurz, worum es geht.
Worum es geht? Es geht um den Münchner Klimaherbst, eine Veranstaltungsreihe, die es jetzt schon seit 15 Jahren gibt. Dieses Jahr zum Thema Ernährung hatten wir über 100 Veranstaltungen und ich spreche darüber, wie es so war, warum Veranstaltungen für Klimaschutz motivieren können und beantworte gerne Fragen unter 089 4895
2305. Wow, Radiotalent. Wir finden immer neue Radiotalente und wir finden jetzt vielleicht auch nochmal einen kleinen Diskussionspunkt, der Sie dazu anregen sollte, uns anzurufen. Und zwar ist meine Frage jetzt an dich, Maria, was war denn so ein kontroverser Punkt auf dem diesjährigen Klimaherbst? Worüber hat sich Streit entzündet?
Puh, Streit. Da muss ich jetzt tatsächlich einen Moment überlegen. Also wir hatten ja schon das Oktoberfest, damit wäre jetzt schon so ein Thema da, ne? Wo es nicht direkt Streit gibt, aber es war sehr, sehr nett, weil wir hatten eine Veranstaltung, ein politisches Podium, das die Zukunftsmusik, die gibt es jetzt schon seit einiger Zeit. Jedes Jahr, da sind die umweltpolitischen Sprecherinnen eingeladen. Und eben Expertinnen zu unserem Themenschwerpunkt, die dann die Politikerinnen befragen. Und eine Expertin, die Daniela Schmidt vom Münchner Ernährungsrat, die ist, glaube ich, später auch noch da, hatte eben die Politikerin darauf angesprochen, ob es denn nicht eine Möglichkeit wäre, da eben auch Kampagnen zum Beispiel zu machen zum Thema nachhaltige Ernährung auf der Wiesn. Und da merkte man schon, wie schwer sich dann ein Teil der politischen Vertreterinnen dort getan haben. Also der Sebastian Schall, der schon betont hat, dass eben klimafreundliche und nachhaltige Ernährung total wichtig ist. Man hat dann schon auf die Frage von der Daniela Schmidt, ob er sich denn solche Kampagnen vorstellen könnte und so gesagt, also jetzt noch nicht, vielleicht in 10 Jahren so. Und ich glaube, das birgt schon viel, sag ich mal, Sprengstoff, dieses Oktoberfest. Das ist schon hart umkämpft.
Das goldene Kalb, genau. Sozusagen in München.
Ja, aber an so einen richtigen Streit könnte ich mich jetzt nicht entsinnen, tatsächlich.
Allerdings hattet ihr auch noch eine andere Kunstaktion, nicht nur die Händelsauerei, über die wir vorher gesprochen haben, sondern auch noch eine andere Kunstaktion musste verschoben werden, die Wertschätzung. Ja. Was hat das denn damit auf sich gehabt?
Also die Wertschätzung war eine Kunstaktion von Frank Fischer, der sozusagen das Thema auch Erde, also Humus, Kompost, Erde ins Blickfeld rücken möchte, das, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, eben so wichtig für uns ist. Zum einen, also das, was der Boden hervorbringt, das ist das, wovon wir uns ernähren. Zum anderen ist der Boden ein CO2-Speicher. Und er hat in einer Kunstaktion, wollte er auf dem Odeonsplatz einen riesigen Haufen dieser Komposterde aufschütten. Er hat es auch schon mal gemacht.
Also und an der Stelle, wo wahrscheinlich Mercedes davor seinen Stand hatte.
Ja, aber er wollte es ja eigentlich nach der IAA machen, nämlich am 9. Oktober. Und was ein bisschen seltsam war, war eben, dass es ihm erst genehmigt wurde und dann plötzlich doch nicht mehr. Und diese Absage sozusagen wurde auch erteilt genau zu dem Zeitpunkt, wo die IAA war. Und ich weiß nicht, wer alles den Odeonsplatz gesehen hat. Der war ja asphaltiert. Und es war natürlich schon ein bisschen schräg, dass ein Haufen Erde auf dem Odeonsplatz nicht möglich ist. Aber ein asphaltierter Odeonsplatz schon. Aber ich bin da jetzt auch nicht in den verwaltungstechnischen Details drin. Genau, aber wir haben dann gesagt, das ist ja schade, wie können wir das möglich machen, dass das doch stattfinden kann, und haben dann mit dem Frank sozusagen als Idee gehabt, dass er einfach bei unserem Wieseneinzug der Klimaheldinnen dann auch dabei ist, der dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat. Und im Rahmen dieser Demonstration, also wir hatten das als Demonstration angemeldet, war das dann auch möglich. Und dann hat es aber auf der Theresienwiese, gab es dann den großen Humushaufen, wo auch der Demozug geendet ist.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt noch kurz in die Nachrichten und holen mal was Aktuelles rein. Und dazu holen wir die Sabine Heckmann zu uns ins Studio.
Die Nachrichten bei Lora München.
So, Sie sind nicht im aktuellen Lora-Magazin, auch wenn wir gerade Nachrichten und die typische Werbung gehört haben. Sie sind hier in der Nachbesprechung des Klimaherbsts unter dem Titel Schmeckt's jetzt besser? Das ist die Frage, die ich heute hier schon in der zweiten Stunde mittlerweile mit Maria Weise bespreche vom Netzwerk Klimaherbst. Und wir sind eigentlich schon relativ weit vorgekommen und haben einige schon nachbesprochen. Es bleibt aber noch was übrig und Sie können vor allem mit sich einbringen unter der 089 4895 2305 oder anders betont 089 489 52305. Also rufen Sie an, diskutieren Sie mit und stellen Sie Fragen, wie ich jetzt, an Maria Weise. Wie viel bringt denn der Klimaherbst politisch eigentlich? Wie gut sind denn die Kontakte zur Politik?
Gut. Also weiß ich nicht. Gut, womit vergleicht man es? Also wir haben, hatte ich schon erzählt, diese politische Podiumsdiskussion, die sich da Zukunftsmusik 2035 nennt, weil München hat ja beschlossen, 2035 will es klimaneutral sein. Und zu dem wir immer die politischen Umweltsprecherinnen der Fraktion im Rathaus einladen. Und die kommen dann auch und das ist eigentlich ganz schön, weil sie da tatsächlich mal Rede und Antwort stehen müssen, eben gegenüber Expertinnen, aber auch den Leuten, die vor Ort sind oder dieses Jahr war es Hybrid, die auch digital sich das angeschaut haben. Ich habe auch bemerkt, dass zum Teil die Politikerin, die auf dem Podium war, die habe ich auch im Vorfeld bei anderen Veranstaltungen gesehen. Was natürlich total cool ist, weil man dann merkt, okay, die wollen sich die Veranstaltungsreihe anschauen und vielleicht auch zum Thema schon mal irgendwie sich so informieren, Sachen mitnehmen. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also ich habe die Julia Schmidt-Thiel von der SPD auf einer Veranstaltung getroffen und dann war sie bei der Zukunftsmusik und ich hatte schon das Gefühl, dass sie Dinge, die sie auf der Veranstaltung gehört hatte, irgendwie mitgenommen hat und als Ideen dann bei dieser Podiumsdiskussion eingebracht hat. Und das ist natürlich für uns irgendwie eine ganz schöne Rückmeldung, dass das dann schon wahrgenommen wird von den politischen Vertreterinnen im Stadtrat. Insofern ist das irgendwie ganz schön. Außerdem ist es auch so, dass wir auch mit der Verwaltung guten Kontakt haben und kooperieren. Also es gab auch eine Veranstaltung von Seiten der Verwaltung München. Die Biostadt München hat auch Kochkurs gemacht, online auf YouTube, mit einem Kantinenchef der Versicherungskammer Bayern. Und die waren auch immer wieder auf Veranstaltungen, also die Vertreterinnen aus dem Referat für Klima- und Umweltschutz. Und das ist ja eigentlich auch eines der Ziele, neben dem, dass wir die Münchnerinnen zu Klimaschutzthemen informieren wollen und Handlungsoptionen aufzeigen, wollen wir eben so Brücken bauen zwischen Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und eben den Münchnerinnen. Und wir sehen dann schon immer wieder, dass das auch funktioniert mit den Veranstaltungen, die wir anregen oder die wir selber durchführen.
Also nach 15 Jahren Klimaherbst müssten doch Münchnerinnen und Münchner relativ große Expertinnen geworden sein, oder?
Ja, wenn wir alle 1,5 Millionen Münchnerinnen erreichen würden, wäre das der Fall. Wir sind auf jeden Fall gewachsen, aber es ist tatsächlich immer so, dass da noch Luft nach oben ist. Also mir selber geht das so, ich mache das jetzt seit 2 Jahren, arbeite ich für den Klimaherbst. Und als ich angefangen habe, meine Schwiegereltern, Klimaherbst, noch nie gehört, was ist das? Und das sind schon Menschen, die eigentlich sich für diese Themen interessieren. So, und ganz, ganz viele in meinem Bekanntenkreis und so, ah, Mensch, es ist ja cool, da gibt es eine Veranstaltungsreihe, die sich mit Klimaschutz beschäftigt. Aber ja, man kann ja auch nicht immer alle erreichen. Das fängt ja schon damit an, wie bewirbt man das, ne? Und da hat natürlich trotzdem, obwohl wir schon, glaube ich, inzwischen eine ganz gute Präsenz haben, weil wir auch es geschafft haben, zum Teil großzügig gefördert zu werden. Wir kriegen eine Regelförderung des Referats für Klima- und Umweltschutz, also der Stadt München. Und wir hatten gerade eine große Förderung der Postcode-Lotterie bekommen. Da haben wir schon mehr Möglichkeiten, aber es ist trotzdem, man wird nie alle erreichen. Und jetzt gerade hatte ich auch das Gefühl, dass schon natürlich die Corona-Pandemie dem Veranstaltungsformat das so ein bisschen schwer gemacht hat auch.
Darauf würde ich gleich nochmal eingehen, aber davor nochmal, was ist denn dein Gefühl? Sprecht ihr mit denjenigen, die eh schon involviert sind? Mhm. Sind das preaching to the convinced oder ist es eher schon so, dass man hin und wieder noch merkt, okay, man stößt da einen Dialog auch an mit Leuten, die eigentlich davor gar keine Ahnung zu den Themen hatten?
Ja, also wir erreichen schon immer wieder neue Leute. Ich denke, dass die zu uns kommen, schon zumindest sensibilisiert für das Thema sind. Aber gut, ich meine, wer ist das heutzutage nicht? So gefühlt ist es ja überall in den Medien, ne? Also entkommen kann man denen kaum, vielleicht noch ein bisschen besser als Corona gerade. Aber ja, also es gibt schon unser Stammpublikum, aber ich habe schon den Eindruck und wir sammeln auch Rückmeldungen von den Teilnehmenden, dass es immer wieder welche gibt, die sagen, also zum einen, ich kann die Veranstaltungsreihe noch nicht, so zum anderen, ja, voll gut, ich habe total viele Ideen mitgenommen, wie ich jetzt in meinem Alltag aktiv werden kann und klimafreundlicher und nachhaltiger leben kann. Und das hört ja auch nie auf, also ich meine, selbst die schon sich auskennen, die können was dazulernen. Aber was schon der Fall ist, ist, wenn man sich so die Zusammensetzung anschaut von den Teilnehmenden, sind es halt überwiegend irgendwie Leute mit einem akademischen Hintergrund. Und das ist schon was, wo wir uns wünschen würden, da vielleicht auch mal in andere Zielgruppen bekannter zu werden, bei anderen Zielgruppen. Und wir überlegen ganz viel auch mit unseren Partnerinnen zusammen, wie wir das machen können. Vermutlich werden wir auch in den nächsten Jahren andere Partnerinnen noch mit ins Boot holen, also vielleicht noch mehr Sozialverbände, mehr auf die Quartiersebene gehen, dass man auch die Leute da erreicht, wo sie sind. Genau, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Also jetzt sind wir immer noch dabei, das auszuwerten. Und bestimmt kann man immer noch Sachen anders und noch besser machen und noch mehr Menschen erreichen.
Wenn Ihnen dazu was einfällt, wie man es noch besser, anders oder einfach nur inklusiver noch über die akademischen Grade hinweg machen kann, rufen Sie doch an unter der 089 489 52305. Ich wiederhole, 089 489 52305. Und ich würde sagen, wir begeben uns dann gleich in das alles bestimmte Thema Corona rein. Und passend dazu habe ich mir aus deiner Liste ein Lied ausgesucht, nämlich Falling Down von Scarlett Johansson. Ich glaube, das passt dazu ganz gut zu dem Loch. Live vor Ort im Studio hier in der Schwanthaler Straße sind wir bei der Nachbesprechung des Klimaherbst unter dem Titel heute Schmeckt's jetzt besser? Und mit mir im Studio ist Maria Weise und wir sprechen über diesen Klimaherbst und zwar im Rahmen einer geförderten Reihe der Bürgerstiftung. Wir wollen Themen aus dem Internet, da spannen wir den Bogen wieder, ins Radio holen und mit Ihnen darüber diskutieren. Und deswegen gebe ich auch nochmal die Nummer durch, die 089 489 52305. Und Sie können gerne anrufen und auch Ihre Fragen stellen. Aber jetzt bitte, Maria, Wir hatten noch so einen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, der mit reinkommen sollte und der rausgearbeitet wurde auf diesem Klimaherbst. Und das ist der Ausblick und Utopien. Und sowas ist immer super spannend. Nein, das war ja gar nicht das Thema, was wir ansprechen wollten. Wir wollten über Corona reden. Deswegen das traurige Lied. Ich hatte es ganz vergessen. Ich würde es gern vergessen. Aber wie war denn Klimaherbst unter Corona-Bedingungen?
Ja. Naja, man muss sagen, als wir das geplant haben im Frühjahr, waren wir noch ziemlich optimistisch und hoffnungsfroh, dass das stattfinden kann. Was schon so ein bisschen gewagt war, aber wir dachten, mit den Impfungen wird das wieder möglich sein. Wir haben aber unseren Partnerinnen schon nahegelegt, sich zum einen einen Plan B zu überlegen, also falls sie Präsenzveranstaltungen anbieten, was sie machen würden, wenn das dann nicht möglich wäre. Und auch zu überlegen, wo es sich anbietet, vielleicht eh gleich auf digital zu gehen. Also muss ja sagen, Vorträge zum Beispiel, ehrlich gesagt, eignen die sich super, dass sie digital sind. Man spart die Anreise des Referenten, der Referentin, vielleicht kommen die von weit her. Plus auch die Teilnehmenden zu Hause haben ja nicht mehr zu tun, als den Laptop aufzuklappen. Und es ist schon die Rückmeldung auch letztes Jahr gewesen, als wir damit angefangen haben mit den digitalen Veranstaltungen, dass wir das mit beibehalten sollen. Also haben wir das auch gemacht. Nichtsdestotrotz, genau, wollten wir gerade beim Thema Ernährung, dass auch wieder Veranstaltungen in Präsenz stattfinden, weil es ist ja ein sinnliches Thema, also es geht ums Essen. Und wir dachten, dass dann Klimaschutz oder klimafreundliche Ernährung erlebbar ist, ist so ein schöner Bestandteil, den wir nicht missen möchten. Deswegen haben wir gedacht, es sollte Kochkurse geben, es sollte irgendwelche Formen von Dinners, Verkostung geben oder irgendwelche Workshops, wo man selbst fermentiert, und hatten dann gewagt, das auch so anzubieten, beziehungsweise die Veranstaltenden. Das hat auch tatsächlich, haben wir da so einen guten Zeitraum abgepasst, alles stattfinden können, natürlich unter den entsprechenden Vorkehrungen. Wobei wir auch schon gemerkt haben, dass es zum Teil weniger Teilnehmende waren als früher, also als vor Corona 2019. Und ich denke schon, dass auch zum Teil diese Zurückhaltung zu erklären ist mit, dass vielleicht Menschen doch Bedenken haben, vor Ort mit anderen Menschen zusammen etwas zu machen in geschlossenen Räumen. Dass vielleicht auch eben die Hürden höher sind, wenn ich mir, weil ich nicht geimpft bin, einen Test organisieren muss. Und dann war es ja auch so, dass ab 10. oder 11. Oktober die Tests kostenpflichtig waren. Ne? Das sind natürlich alles so Hürden dann für manche, doch zu einer Veranstaltung zu gehen. Und ich glaube, dass das eine Rolle spielt, lese ich auch daran ab, dass zum Beispiel alle Draußenveranstaltungen, also Führungen, Exkursionen, die waren überbucht. Also da gab es immer ewig lange Wartelisten, und es war schon so ein kleiner Fingerzeig. Aber ich meine, die Situation ist für alle gleich. Insofern ist es, wie es ist. Wir hätten uns gefreut, wenn es auch wieder mehr Teilnehmende gegeben hätte. Aber wir sind froh, dass es überhaupt stattfinden konnte, muss man auch sagen, weil ja, hätte auch anders aussehen können. Und so ein bisschen war es schon wieder wie früher, und das habe ich schon auch sehr genossen.
Das kann ich glauben, aber für mich war es halt auch so, ich habe mir gedacht, dass ich das gehört habe, dass weniger dann doch da waren, ein bisschen diese Übersättigung mit Katastrophen. Also Klimawandel ist immer mehr als Katastrophe wahrgenommen worden, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass euer Klimaherbst in diesem Jahr so drauf abgezielt war, tatsächlich die Katastrophe in den Fokus zu stellen.
Ich habe stattdessen. Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass man da schon in Sachen Kommunikation jetzt auch bei denen, die klimaaktivistisch oder politisch unterwegs sind, erkannt hat, dass es die Leute nicht gerade motiviert, wenn man immer nur die Worst-Case-Szenarien durchspielt. Also ja, es ist halt, also wenn man es ernsthaft macht, wird es so sein, aber was wir eigentlich wollen, ist, dass die Leute sehen, aber ich kann was tun, wir können was tun, es wäre möglich. Ja, und deswegen haben wir auch mehr darauf abgezielt, zu schauen, wie kann man das denn aufzeigen in den Veranstaltungen, diese Handlungsoptionen, diese Lösungsansätze, die es gibt. Und nicht nur die Dystopie zu zeigen. Also wir hätten ja, ich habe vorhin erzählt von dieser Auftaktveranstaltung der Speculative Dinner Performance, wo man im Jahr 2050 ist. Natürlich hätte man jetzt auch irgendwie ein ganz, ganz schlimmes Essen davor setzen können. Ganz wenig und nicht schmackhaft, aber
Insekten.
Ja, wobei schmeckt es ja gut. Es gab zumindest das Startup Wicked Cricket, das ja auch hier in München ist, das bei einer Veranstaltung da war und ihr Konzept vorgestellt hat, mit den Insekten zu essen. Ja, aber genau, ich finde es tatsächlich einen versprechenderen Ansatz, glaube ich, nicht nur Alarm zu schlagen, sondern den Leuten einfach das Gefühl zu geben, dass sie aktiv werden können und zu motivieren. Alarm schlagen muss man bei den Politikerinnen vielleicht eher, ja, und da Druck machen.
Also war die Zukunftsmusik mit den Expertinnen, die Politiker ja ein bisschen grillen durften auch, jetzt sind wir wieder bei den Wicked Cricket, war das ein bisschen alarmistischer wahrscheinlich als die anderen Veranstaltungen?
Ja, nee, auch nicht wirklich, weil die Fakten sind ja jetzt auch schon bekannt, aber es war schon der Versuch, auch mit Blick auf, wenn wir jetzt nichts unternehmen, sieht es halt nicht so cool aus und was macht ihr denn, ihr Politikerinnen, dafür, dass es einen besseren Weg nimmt? Also diesen Weg haben die Expertinnen versucht einzuschlagen. Und auf ganz unterschiedliche Weise, das war total spannend, der Daniel Überall zum Beispiel vom Kartoffelkombinat, der hat mit so einer ziemlichen gewagten Milchmädchenrechnung, wobei so gewagt war es gar nicht, vorgerechnet, dass wir, wenn wir jetzt annehmen, dass in 20, 30 Jahren unglaublich viele Menschen in München, ich glaube 300.000 oder so, in Altersarmut sind und dann vielleicht auf eine Art auch staatliche Grundsicherung angewiesen sind, wo gehen denn die einkaufen? Die gehen halt nicht auf den Bauernmarkt oder die gehen halt dann nicht, die haben ja wenig Geld, wo gehen die hin? Zum Discounter. Und seine provokante Frage war, wie will denn die Münchner Stadtpolitik verhindern, dass sozusagen die Discounter staatlich subventioniert werden. Wie wollen die das Ernährungssystem umbauen? Ja, da wussten die aber auch keine Antwort drauf. Beziehungsweise was passiert ist, dass es schon eher auf die höhere Ebene geschoben wurde und gesagt wurde, ja, da hätte man ja als Kommune nicht so viel Handhabe. Wobei es dann immerhin die Idee gab, was ich ganz spannend finde und noch mal gespannt bin, ob das weiterverfolgt wird, eben Supermärkte und Discounter ja ins Rathaus einzuladen und dazu aufzufordern und zu motivieren, Kampagnen zu fahren für nachhaltige, klimafreundliche Ernährung und halt vielleicht auch ihr Sortiment mehr auf regional, bio und klimafreundlich umzustellen. Also das war so eine Idee, die da kam von Seiten des Podiums und wo auch fast alle Politikerinnen genickt haben. Wir werden das auf jeden Fall nachverfolgen, ob das denn dann, ob die Supermärkte da im Rathaus dann vorstellig werden und ob diese Ideen, die auch auf dem Podium stattgefunden haben, umgesetzt werden.
Wo wir bei Ideen sind, also grundsätzlich, auch wenn jetzt Corona war und so weiter, ich glaube, es hat vielen Leuten gut getan, mal wieder unter Leuten zu sein, sich inspirieren zu lassen. Wo fließt denn dann die Inspiration hin? Also gibt es so Möglichkeiten, weiter mitzumachen, Leute mit aufzunehmen in eine größere Organisation? Das Kartoffelkombinat ist angesprochen worden, kann man ja auch ein bisschen mitgärtnern und damit mithelfen. Inwiefern könnt ihr diesen Drang der Veränderung mitnehmen, auch im Klimaherbst, über den Herbst hinaus?
Meinst du jetzt für die Teilnehmenden? Ja. Oder? Naja, also die Teilnehmenden, was wir bieten können, ist, denen zu zeigen, was es an Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren auf individueller Ebene, indem ich in einem Verein oder einer Initiative mitwirke, indem ich mich vielleicht irgendwie bei mir im Bezirksausschuss oder auf stadtpolitischer Ebene umtue und denen auch die Kontakte zu vermitteln. Und darüber hinaus, was wir dann noch tun, ist eben so wie Ergebnisse aus der politischen Podiumsdiskussion mitzunehmen und mit den Politikerinnen im Gespräch zu bleiben und zu sagen, naja, aber ihr habt halt damals gesagt, ihr wollt das und das machen, was ist denn jetzt eigentlich passiert damit? Genau, aber wir haben jetzt nicht dann so einen engen Kontakt zu den Besucherinnen der Veranstaltung, dass wir das jetzt nachverfolgen könnten. ob die dann wirklich was machen und die bei der Hand nehmen können. Also das muss dann schon bei den Organisationen und Initiativen liegen, wobei wir tatsächlich dieses Jahr das erste Mal jetzt in einem Zeitraum von 2 bis 3 Monaten nach Ende der Veranstaltungsreihe nochmal einen Teil der Teilnehmenden, die uns Feedback gegeben haben, befragen wollen, um zu gucken, wie ist denn deren Motivation, hat das weitergetragen, wie nachhaltig hat diese Veranstaltung gewirkt oder verpufft es halt nach 2, 3 Monaten, weil es geht ja nicht nur darum, viele Menschen zu erreichen, wir hatten vorhin darüber geredet, wie viele Münchnerinnen das schon kennen, das ist natürlich toll, je mehr es kennen, aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Leute tatsächlich dann vielleicht was mitnehmen und es in dem bewirkt, dass tatsächlich sie ihr Verhalten ändern oder aktiv werden, sich engagieren so und dass das weitergeht in deren Köpfen und deren Leben. Und das wird spannend. Wir gucken mal, ob wir da was rausfinden können und wie vielleicht auch wir in Zukunft Veranstaltungen so konzipieren, dass das diesen Effekt hat.
Genau, denn der Effekt ist ja, haltet mich nicht auf, don't stop me now von Queen, damit wir dieses Loch, das Corona geschlagen hat, in die Stimmung mal wieder flicken.
Ja.
Hören wir jetzt rein.
Sehr gut.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out.
Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+ und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Also ich muss sagen, nach diesem Lied schmeckt alles besser. Vielen Dank dafür. Wir sind in der Nachbesprechung des Klimaherbsts, des Münchner Klimaherbsts und haben dieser Sendung den Titel gegeben, schmeckt es jetzt besser? Fragezeichen. Einfach, was haben wir daraus gelernt? Und eine Sache, die natürlich auf einem Klimaherbst zum Thema Ernährung nicht fehlen darf, ist die Konsumentinnenverantwortung oder Beratung. Also Verbraucherschutzhinweise. Was gab es denn dazu und wie stehst du denn zu der Konsumentinnenberatung?
Genau. Das Wort Konsument, Konsumentin finde ich irgendwie nicht so schön, weil es die Menschen in so eine passive Haltung bringt. Ja, man muss dann irgendwie das dann da hinnehmen, was da kommt. Und es ist auch so ein marktwirtschaftlicher Begriff, oder? Ich bin Konsument, Konsumentin. Ich muss auch immer daran denken, ich komme ja aus Sachsen. Und in Sachsen gibt es so ein Wort, das Jugendliche benutzt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Wenn man über Leute irgendwie so herzieht und sagt, der ist irgendwie seltsam oder komisch, dann sagt man nämlich, boah, weißt du was, das ist so ein Kunde. Und da muss ich auch bei Konsument immer dran denken. Frau Künder. Was wir hatten, waren Veranstaltungen, wo es schon darum ging, wie dass Menschen, die einkaufen, dass es ja eigentlich mehr sein könnte als dieses Anonyme in den Supermarkt rein, irgendwie Sachen in den Einkaufskorb, man blickt sich nicht mal an der Kasse, also ich kenne das ja auch selber und denke mir, oh, irgendwie voll krass, die Frau hat mich gar nicht gesehen und wenn sie mich gesehen hat, wahrscheinlich 10 Sekunden später schon wieder vergessen. Und gibt es nicht was anderes, ja, auch um so einen anderen Bezug zu den Lebensmitteln herzustellen. Und da gibt es Modelle in München und die haben sich vorgestellt. Also es gibt zum Beispiel in Leim den Laden nebenan unverpackt und es ist, also ein unverpackt Laden kennen vielleicht schon viele. Das ist tatsächlich so, dass man da die eigenen Behältnisse mitbringt und die Sachen, die man kaufen möchte, abfüllen kann. Also was weiß ich, die Nudeln, das Müsli, aber zum Teil auch so Sachen wie Öl, Milch. Das ist übrigens, weil vielleicht sich einige das fragen, total unproblematisch in Sachen Corona, weil Corona ist ja keine Schmierinfektion, sondern geht über die Luft. Also kann man auch machen. Genau, aber der Unverpackt-Laden da ist nicht nur das, sondern er ist auch genossenschaftlich geführt. Und das heißt, einem gehört irgendwie der Teil des Ladens, man kann da mitbestimmen und auch ist aufgefordert, mal mitzuhelfen und da zu unterstützen. Und die hatten an den Samstagen immer wieder eben eingeladen, dass da die Leute aus der Nachbarschaft hinkommen und sich erkundigen zu diesem Modell und auch zu den Sachen, die es zu kaufen gibt. Und dann können dann halt auch die, die da arbeiten und Genosse, Genossinnen sind, auch wirklich was darüber erzählen, von welchem Produzenten jetzt dieser Käse stammt und so weiter. Und das bringt so eine andere Wertschätzung der Lebensmittel mit sich, die, glaube ich, schon auch wichtig sind, wenn wir dahin gehen wollen, dass wir uns nachhaltiger ernähren. Und da ist das jetzt nur ein Beispiel. Es gibt den Food Hub, der war jetzt ziemlich präsent auch in den Medien. Das ist ein Mitmachsupermarkt, also auch ein Modell, wo man sozusagen mit einer Einlage dann einen Anteil haben kann und aber auch im Monat, ich glaube, 3 bis 4 Stunden mitarbeitet in Giesing. Aber dafür hat man Preise, die geringer sind als sonst so in Biosupermärkten, weil die Sachen direkt vom Erzeuger abgenommen werden. Und bei allen Produkten kommt sozusagen der gleiche Aufschlag drauf, damit dieser Laden funktionieren kann. Das ist alles sehr transparent und ich weiß eben, woher die Sachen kommen und wie sie produziert wurden. Oder ich kann es zumindest erfragen, ja, was jetzt im Edeka oder so schwieriger ist. Genau, und was ich auch schön daran finde, ist, dass es eben neben dem, es ist eine nachhaltigere Möglichkeit einzukaufen, auch ein sozialer Begegnungsort ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht auch unser Verhalten ändern kann, wenn wir einkaufen und vielleicht nachhaltiger gestalten können, wenn das auch Orte sind, wo ich das Gefühl habe, ja, ich bin da irgendwie verbunden mit gemeinschaftlich und habe auch die Möglichkeit, mich auszutauschen. So. Ich glaube auf jeden Fall oder hoffe, dass es dann in einigen Jahrzehnten weniger Supermärkte und mehr solche Modelle gibt.
Das ist also praktisch dieses Wegführen von dem Begriff Konsumentin mit zu Mitarbeitenden oder Gemeinschaft, genossenschaftliches ja. Konsumieren und produzieren und verkaufen. Ja. Sehr interessant, aber wenn wir Konsumentinnenberatung trotzdem nochmal aufgreifen wollen, es geht ja nicht nur um die Supermärkte, sondern auch, wie kaufe ich darin ein? Gab es denn darüber hinaus noch so ein bisschen Tipps, worauf man achten soll? Vielleicht eine Siegelkunde oder ähnliches?
Ja, das gibt's schon, dass man erklärt bekommen kann, was die verschiedenen Bio-Siegel bedeuten. Ja, das ist ja auch nicht offensichtlich, wobei man da auch sagen muss, dass diese Siegel Fluch und Segen zugleich sind, ja. Weil sie eigentlich schon kennzeichnen sollen, was das Produkt jetzt, wie das hergestellt wurde oder genau, wie die Bedingungen sind für die Leute, die das hergestellt haben. Aber es gibt inzwischen so viele Siegel, dass man da auch leicht den Überblick verliert, welche Kriterien wirklich wofür gelten. Aber eben genau in so einem Ort kann man vielleicht dazu beraten werden, was ja ganz gut ist. Und ansonsten ging es da aber auch schon darum, was man zum Beispiel macht mit dem Gemüse, mit der Steckrübe, die es halt bei uns so im Winter geben könnte, die jetzt im Supermarkt nicht so präsent ist, aber eigentlich jetzt wäre es ein typisches Gemüse für die Jahreszeit und unsere Region. Und das sind halt dann viele überfragt, aber man muss nur wissen, was man damit macht und das könnte man in so einem Laden erfahren. Und das war was, wo auch zum Teil die Kochveranstaltungen angesetzt haben, die wir im Rahmen vom Klimaherz hatten, wo es dann darum ging, ja, es gibt eigentlich ganz viele vergessene Gemüse. Wie kann ich die denn verkochen und vielleicht auch restlos verkochen, ja? Also das ist ja auch so ein Aspekt, so Kochen kann ja auch noch viel mehr sein als, also noch viel nachhaltiger, als man meist denkt, weil man viel mehr verwerten kann. Das war in diesem Kochveranstaltung Restlos glücklich der Biostadt München. Da wurde das sehr gut erklärt von dem Bio-Koch, dem Hubert Bittel. Das wird es auch auf unserem YouTube-Kanal zum Nachschauen geben, also bald. Vielleicht nicht diese Woche, aber nächste.
Genau. Einfach mal draufschauen.
Wo er schon zeigt, wie man auch, wenn man dann halt Gemüse schält, aus den Schalenresten eine eigene Brühe herstellt. So was ziemlich Krasses. Und zwar jetzt auch nicht so mega kompliziert, dass ich ausgestiegen wäre. Total spannend. Und der betreibt damit eine Großkantine. Also ich glaube schon, dass das auch total sinnvoll und inspirierend sein kann, da dann einfach mal so gesagt zu kriegen, naja, aber kannst doch super damit dies und das machen. Und diese Rückmeldung haben wir auch bekommen. Also ich habe zum Beispiel ein Feedback gelesen von einem Teilnehmenden oder einer Teilnehmenden, ich weiß es nicht, die gesagt hat, ja, und nach der Veranstaltung habe ich mir am nächsten Tag gleich eine Steckrübe gekauft und gekocht. Und das finde ich, denke ich, ja, super. Hat sie noch nie vorher gemacht, die Person, aber nach der Klimaherbstveranstaltung.
Ja, und dann sind wir noch zum Letzten, müssen wir noch kurz über die Landwirtschaft sprechen. Mhm. Ich habe erfahren, bei eurer Auftaktveranstaltung war ja schon ein Bauer dabei. Im Normalfall ist die klimabewegte Gesellschaft und die Bäuerinnen und Bauern Deutschlands zum Teil auf Kriegsfuß miteinander. Es gibt da viele Diskussionen. Wie habt ihr das geregelt?
Ja, wie haben wir das geregelt? Wir hatten halt einen Bauer da, der ein ganz anderes Modell fährt als die meisten, die sich da eben so angegriffen fühlen und der ein anderes Modell führt, weil er glaubt, dass dieses, wie es jetzt ist, also dass es einen großen Anteil an Zwischenhandel gibt und gar keinen direkten Draht von dem Landwirt, der Landwirtin mehr zu den Konsumentinnen. Genau, und der sagt, das ist falsch und ich mache das anders, ich vermarkte direkt. Der hat halt keine Zwischenhändler, sondern er kennt einfach die Leute, die bei ihm einkaufen. Und dadurch natürlich ist das irgendwie preislich eigentlich für beide Seiten attraktiver. Und tatsächlich auch da gibt es wieder diesen Austausch, ja. Also eigentlich ähnlich wie bei diesen genossenschaftlichen Modellen. Und der meinte, das wäre für ihn, dieses Kleinbäuerliche mit der Direktvermarktung, das Zukunftsmodell und es müsse mehr so geben. Und unser großes Problem in der westlichen Zivilisation wäre, dass wir eben in industriellem Maßstab herstellen, uns gar keine Rückkopplung mehr gibt. Und natürlich ist das auch für einen Bauer, der eigentlich irgendwie das ganze Jahr arbeitet und schuftet und kein gutes Auskommen auch hat, also für einen, ich sage jetzt mal so konventionellen Bauern, auch frustrierend, wenn der keine Wertschätzung erfährt, sondern dann irgendwie über die Medien das Gefühl hat, dass gebasht wird. Das ist ja total nachvollziehbar. Genau, aber vielleicht müssen wir uns dann Gedanken machen, ob das richtige System ist und ob ein System, wo mehr Kontakt zueinander besteht und auch ein Wissen über, was ist eigentlich dessen Arbeit und eine Wertschätzung auf der anderen Seite stattfindet. Ob das jetzt alles so kleinbäuerlich sein kann wie bei Markus Bogner, der Wirtschafter am Tegernsee, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber man muss dazu sagen, dass über die Hälfte der globalen Nahrungsmittelhersteller kleinbäuerlicher Natur ist, weil es einfach in den meisten Ländern, die auf Kontinenten Asien und Afrika sind, diese Art von Landwirtschaft ist, eine Subsistenzlandwirtschaft halt, also um sich selbst zu erhalten. Genau, bin ich mal gespannt, wie sich das ändert. Ich glaube jetzt nicht, dass wir alle anfangen werden, unser eigenes Gemüse zu ziehen, aber das, was jetzt ist, sollte es auch nicht mehr sein.
Genau, aber ihr hattet gleichzeitig eine Veranstaltung, die hat das Ende der Landwirtschaft mehr oder weniger gefordert.
Genau, die will nämlich gar keine Bäuerin mehr, sondern Laborantin, die das Essen ziehen. Nein, das ist jetzt sehr provokativ und deswegen war es auch eine tolle Veranstaltung, weil es einfach mal so ein ganz, ganz anderer Denkansatz war. Der Oliver Stengel, der hat sozusagen die Idee vorgestellt, dass wir weg müssen von überhaupt dieser Art Landwirtschaft zu betreiben. Wir haben Boden und da gibt es einen Landwirt, eine Landwirtin und die bestellen das und dann ernten das und dann wird das weiterverkauft und landet irgendwann bei uns auf dem Teller, sondern dass die Äcker freigemacht werden und das Essen wird angebaut oder angebaut ist dann das falsche Wort, kultiviert in Laboren aus so Stammzellen von Tieren und Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen und dann wahrscheinlich auch mit immer vergleichbaren Qualitätskriterien. Und dafür wären aber eben die Äcker frei, dass wir da eben, sag ich mal, aufforsten könnten oder andere Renaturisierungsprozesse anstoßen könnten, die viel CO2 binden. Ja, weil ich sagte ja vorhin, so wie wir Landwirtschaft betreiben, stößt es eher mehr CO2 aus, als dass der Boden das aufnimmt. So, und das wäre ein Ansatz. Man muss dazu sagen, das klingt jetzt irgendwie erstmal super krass. Der Professor Stengner hat aber jetzt nicht gesagt, das muss das komplett ersetzen, sondern ich glaube, bei all dem, was auch so an Ideen in Veranstaltungen auftaucht, muss man sehen, dass das dann gut ist, wenn wir damit einfach mal anfangen und anfangen, die Dinge zu kombinieren. Ja, also es ist auch nicht sein Anliegen gewesen, dass wir übermorgen alle Bauern umlernen zu Laboranten, die dann das Gemüse im Labor kultivieren, sondern dass das halt eine gute Ergänzung sein könnte und auch da sein könnte und eine Möglichkeit, auch wenn die Voraussetzungen vor Ort vielleicht dann eben besonders gut dafür sind. Also wenn ich irgendwo bin, wo die Bedingungen sehr, sehr schlecht sind, landwirtschaftlich und ich deswegen wahnsinnig viel düngen muss, wahnsinnig viel gießen muss, wahnsinnig viel Pestizide ausbringen muss, dann wäre die Frage, wären das zum Beispiel nicht eher Orte, wo dann so eine Art von Nahrungsmittelerzeugung stattfinden könnte? So, das ist eine Idee gewesen im Rahmen des Klimaherbsts. Ich finde es spannend.
Wir werden heute noch viele Ideen hier hören, weil gleich im Anschluss habe ich das Vergnügen, nochmal eine weitere Sendung mit moderieren zu dürfen. Und zwar auch zum Klimaherbst, die Nachbesprechung. Und die heißt dann, so schmeckt's besser. Jetzt haben wir zuerst gefragt, schmeckt's jetzt besser? So schmeckt's besser soll dagegen die Vorschläge von Ihnen, lieben Hörerinnen und Hörern und anderen Expertinnen auf den Tisch bringen. Und dann können wir darüber diskutieren und über das systemische konsensieren, darüber lassen wir uns informieren, wie das funktioniert, auf Lösungsvorschläge kommen, die wir natürlich dann an dich weitergeben, liebe Maria, um vielleicht im nächsten Klimaherbst schon ganz tolle Lösungen parat zu haben, die man schon abgesprochen hat und so weiter und so fort. Mhm. Das passiert jetzt gleich. Ich bedanke mich schon mal bei dir.
Danke auch.
Und auch in unserer Technik, und zwar bei Markus Kappeler und Günther Bauer, die uns unterstützt haben. Sabine Heckmann hat uns die Nachrichten verlesen. Maria Weise war bei mir im Studio und mein Name ist Fabian Eckstedt. Und du hast jetzt das große Vergnügen, noch ein letztes Lied anzusagen.
Ja, ich hatte jetzt lauter englische Titel. Und jetzt gehe ich mal ins Deutsche, wobei es ist nicht ganz deutsch, es ist eine Schweizer Kombo, die heißt Hungerfarbe Brandao und das Lied heißt Wegen dem und ich habe es ausgewählt, weil die erste Zeile geht, es gibt Kopfsalat wie wunderbar. Den Rest verstehe ich nicht, das kann mir bitte dann jemand übersetzen und mir per Mail zukommen lassen.
Unter www.klimaherbst.de zu finden.
Genau.
Gut. Viel Spaß und vielen Dank.
Es gibt Kopfsalat wie wunderbar, Gruppenziel verhaftig. Seid warm im Haus, ich halte es nicht aus, Sauna für Armin.